Nee, ist voll okay, ist gut.
Hallo alle zusammen. Ich darf euch im Namen der Infoland-Gruppe herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung und darf auch Markus Hammerschmidt begrüßen, der hier neben mir sitzt und zum Thema Esoterik aus seinem Buch vorlesen wird. Vorher aber einige organisatorische Sachen. Während der Veranstaltung bitte nicht rauchen, weil wir die Belüftung nicht anlassen können, weil es sonst zu laut wäre. Dann darf ich euch bitten, auf dieser Unterschriftenliste euch einzutragen. Die ist für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die auch die heutige Veranstaltung finanziell unterstützt. Das gebe ich gleich mal rum, damit ich es nicht wieder vergesse.
Wenn es ja nicht eintragen will, lässt es einfach.
Der Infoladen, der wird auch nach der Veranstaltung geöffnet sein, also für Leute, die den noch nicht gesehen haben, einfach hier den Gang nach hinten, kann man mal reinschauen, Bücher anschauen und Zeitschriften. Dann möchte ich kurz noch ein, zwei Sachen sagen. Ach genau, was wir jetzt aktuell gerade reingekriegt haben, ist der neue Antifa-Kalender, den kann man nachher da hinten käuflich erwerben. Antifa-Kalender 2007. Kurz was dazu, was wir uns überlegt haben zur heutigen Veranstaltung, warum wir den Markus Hammerschmidt eingeladen haben. Es sind also zwei oder drei Ausgangsfragen. Das eine, also um die es gehen soll und die wir vielleicht nachher in der Diskussion noch wieder aufgreifen können. Das eine ist der Unterschied zwischen Religion, also den alten Religionen und der Esoterik, dann die Konjunktur der Esoterik in den letzten 100 Jahren und auch ganz speziell die Konjunktur der Esoterik in der linken oder alternativen Szene. Das sind vielleicht so die Ausgangsfragen, die durch den Abend leiten werden. Okay, danke.
Ja, noch ein, zwei Sätze vorher. Ist vielleicht wichtig zu wissen, dass eine Triebfeder, das Buch zu schreiben, Ende der 90er für mich Rache war. Rache ist eine prima Triebfeder zum Schreiben, im Alltagsleben glaube ich eher nicht so. Und Rache bezog sich auf Folgendes: Ich war Mitte der 90er konfrontiert mit einem für mich sehr erschreckenden Phänomen. Einige Freunde und Freundinnen, auch sehr liebe Freunde und Freundinnen, wurden von irgendwelchen Kulten und Bewegungen absorbiert, haben sich absorbieren lassen. Und das ging manchmal sehr rasch, dass ich innerhalb von Wochen keinen Zugang mehr zu ihnen bekommen habe. Es ging in einem Fall bis dahin, dass ich Hausverbot bekam, weil sich die spezielle Person bestimmte kritische Fragen nicht mehr bieten lassen wollte. Ausgehend von meinen eigenen Erfahrungen mit Esoterik, vor allem Tarot Anfang der 90er, wo ich selber eine Phase hatte, wo ich das ganz super fand, fragte ich mich, was passiert eigentlich hier? Was ist mit mir damals auch passiert? Und habe mich dann auf die Suche nach dem Stand der Dinge sozusagen gemacht. Und ihr wisst das alle, the more you look, the more you see. Und irgendwann musste das dann zum Ausdruck kommen. Das Ergebnis ist dieses Büchlein hier. Motto: Überzeugen ist unfruchtbar, Walter Benjamin. Freiübungen. Schwierig, über das Thema noch zu schreiben, wenn schon alles gesagt ist. Adornos Thesen gegen den Okkultismus würden die ganze Esoterik auf einen Streich erledigen. Bewegten sie sich nicht auf einem Niveau, das kein Esoteriker je erreichen wird, ohne einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel durchgemacht zu haben. Ihr Triumph ist auf diese Weise ihre Lächerlichkeit. Sie verhalten sich wie ein unschlagbar gepanzerter Ritter, der auf einem leeren Turnierfeld nach einem Gegner sucht. Geistig aufs Äußerste zugespitzt und mit einem galligen Sarkasmus unterfüttert, der keine Unklarheit und Verwaschenheit zulässt, wirken die Thesen dennoch seltsam antiquiert. weil sie einen Fundus der diskursiven Rationalität nutzen, der täglich obsoleter wird. Sie hängen zu hoch. Sie sind nur Eingeweihten verständlich. Für die Hauptopfer der esoterischen Geistesvergiftung könnten sie genauso gut in Chinesisch abgefasst worden sein. Dadurch behalten sie Recht, ohne zu wirken. Man könnte also auf die Idee kommen, Adorno so weit herunterzujubeln und zu verwässern, bis er seine Gegner findet. Das ist eine undankbare Aufgabe und grenzt an geistigen Verrat. Adorno wäre nicht gern auf diese Weise vermittelt worden. Seine Gegner lassen ihn sich nicht vermitteln. Die Gefahr, im Prozess der Vermittlung wieder einmal den Beweis dafür zu liefern, dass gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht darstellt, ist relativ groß. Mindestens ein weiteres Motiv muss der Autor rekrutieren, der nach den Thesen gegen den Okkultismus das gleiche Feld beackern will. Beliebt in solchen Fällen ist die Behauptung, die historische Situation habe sich geändert. Das Phänomen bedürfe unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen einer Neubewertung. Das ist in diesem Fall eine Sackgasse. Denn die historische Situation hat sich so wenig verändert, dass die Thesen gegen den Okkultismus zwar sprachlich und gestisch antiquiert wirken, aber im Kern brandaktuell sind. So wenig Änderung war selten. Wenn sich etwas geändert hat, dann das Bedrohungspotenzial. Es ist angewachsen. Das historische Argument sticht also nicht. Bleibt eine dritte Möglichkeit. Die Thesen gegen den Okkultismus sind wahr, aber sie kommen in einem Aufzug der Rechthaberei und Arroganz daher, der sich merkwürdig mit einem zentralen Zugeständnis der kritischen Theorie beißt, nämlich dem, nicht auf alle Zeit Recht haben zu können. Zwar haben sie noch Recht, aber das muss nicht immer so bleiben und das verraten sie nicht. Andererseits kommt Polemik ohne Arroganz nie aus, denn sie ist als Schocktherapie das Mittel der Wahl im Umgang mit dem Gegner, wenn der Gegner das dumpfe Beharren auf der Unvernunft ist. Es tut mir leid. Das Folgende ist weder ein Vermittlungsversuch, noch ist es neu, noch bietet es milde Ausgewogenheiten für den Hausgebrauch. Es ist eine Reaktion auf die Zumutungen der Esoterik mit den Mitteln des Essays. Bedeutung und Ordnung. Man möchte so gerne etwas bedeuten. Entgegen einer Realität, die ihr tagtäglich die eigene Nullität beweist, sucht eine sich zu Recht verletzt fühlende Menschenwürde nach Bedeutsamkeit und Sinn. Die ständige Beleidigung, die das Leben im allzu späten Kapitalismus darstellt, wird von den Non-Entities umgangen, indem sie sich an fantasierten Sinnzusammenhängen berauschen, die keinen Sinn machen. Und so wird der Arbeitslose, der im Wohlfahrtsstaat ohne Wohlfahrt keine Aussicht mehr auf eine Anstellung haben kann, im mittelalterlichen Rollenspiel zu Barbarossa. Die Hausfrau erfährt im Turnanzug zu Klangschalengebimmel von ihrem Vorleben als germanische Heilerin. Leute, die weder wissen, wie sie mit ihrer Einkommenssteuererklärung zurechtkommen, noch woher sie das Geld für die nächste Miete nehmen sollen, finden sich zu sektiererischen Clubs zusammen, die schwachsinnigen Plots billiger Science-Fiction-Serien nachspielen oder bekennen weinend vor laufenden Fernsehkameras von UFOs nach Alpha Centauri entführt worden und dort mehrfach vergewaltigt worden zu sein. Jugendliche, die ansonsten nichts zu melden haben, erträumen sich in satanistischen Ritualen Allmacht und schlachten ein Huhn, um ihre Träume wahrzumachen oder, wenn sie wirklich aufs Ganze gehen, einen Klassenkameraden. Ein ganzer Karneval aus Verzweiflung, Sehnsucht und Idiotie. Nichts ist zu absurd oder dämlich, die verzehrende Sehnsucht nach einer Aufwertung des eigenen Lebens zu befriedigen, wenigstens für eine kurze Zeit. Wenn der Massenwahn woanders hinstrebt, folgen die Jünger willig. Sie sind genauso reif für den nächsten Glauben wie für den Führer in den nächsten Untergang. Man sähe die Welt so gern geordnet. Unser evolutionärer Apparat, die Verschaltung unserer Augen schon, ist so sehr auf das Erkennen von Mustern und Ordnungen getrimmt, dass unser Gehirn sie selbst erzeugt, wenn sie nicht da sind. Wir Menschen brauchen als Gattungswesen Bedeutung, das heißt sinnvoll geordnete Wirklichkeit. Die herrschende Ordnung, die die Riesenmächte von Staat und Kapital jeden Tag neu ausfechten, sei es in den Fabrikstilllegungen hier oder den neoimperialen Kriegen in der sogenannten Dritten Welt, frustriert das Bedürfnis nach einer menschlichen Ordnung aufs Äußerste. Verschiedene Auswege bieten sich an. Der Rückzug auf Inseln, die scheinbar dem Getriebe enthoben sind, ist die Lüge schlechthin. Das sektiererische, hinterwäldlerische alternativer Kommunen kann schnell in die Bewusstseinslage des Kleinbürgers umschlagen, der hinter seinem Jägerzaun hervorgeifert, wenn man ihm zwei Kirschen stiehlt. Der Versuch, den alltäglichen Terror zu übertrumpfen und immer einen Schritt schneller zu sein als der Wahnsinn, der einen umgibt, endet in einem bunten Strauß an Zivilisationskrankheiten, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Die Winner, die nicht an ihnen leiden, weil sie an nichts mehr leiden können, sind schon die Zuchthengste und Stuten einer neoliberalen Eugenik, in der nur zählt, wer alles aushält. Ihr Idealtyp grinst uns aus den Werbeanzeigen für Luxusautos und Luxusmode kühl an, und in der dressierten Freundlichkeit des präparierten Grinsens blecken sie das Gebiss zur Drohung an den Rest der Welt. Die Esoterik hingegen bietet den wohlfeilen Notausgang zum universalen Sinn. Je chaotischer, wahnsinniger und menschenfresserischer sich uns die Realität darstellt, desto besser. Es hat alles einen Sinn. Zwei Hauptvarianten sind unterscheidbar. Erstens die milde, resignative Variante der Schafsgeduld, die alles hinnimmt und postwendend mit einem Sinn versieht, den es nicht hat. Zweitens die militante und katastrophische Variante, die das Blutbad bejaht, weil es nur die Rechtgläubigen aus dem Mehlstrom des Chaos unbeschadet hervorgehen lässt. Die Auserwählten, die treu zu Herr und Herrin gestanden sind und nicht wichen und nicht wankten, solange der Sturm tobte. Die Esoterik wuchert auf einem fruchtbaren Boden, den jahrhundertelang das Christentum abgeerntet hat. Was immer die realen politischen und ökonomischen Mächte über die Menschen hereinbrachten für wahre Christen, war alles Gottes Wille. Als ein katholischer Priester, Führer einer rechtsextremen französischen Jugendorganisation, 1998 vier der ihm anvertrauten Jugendlichen während eines Feriencamps in den Tod segeln ließ, weil er sie abhärten wollte, sagte ein 13-Jähriger bei dem Begräbnis seiner Blutsbrüder: Gott gibt und Gott nimmt. Dies war Gottes Wille. Man setze in den Reden dieser Leute für Gott ein, was sich gerade anbietet. Es ist immer derselbe. Wahre Geschichten 1. A hat Probleme mit seiner Liebesbeziehung, die ausweglos erscheinen. Er geht mit seiner Partnerin zu einem Heilpraktiker, der ihm verrät, dass er in einem früheren Leben als Ägypter des Alten Reichs eine Liebesbeziehung zu seiner Mutter unterhalten hat. Als Mutter und Sohn starben, wurden die Schädel der beiden vor der Bestattung geöffnet und die Gehirnhälften vertauscht, sodass A. jetzt mit dem Fluch einer karmischen Verwicklung mit seiner Mutter behaftet ist, die die Beziehung zu seiner heutigen Partnerin so schwer macht. B. fürchtet sich sehr vor allen Arten von Klingen und hat sogar nachts Angst, im Bett von Unbekannten erdolcht zu werden. Sie geht zu einer Heilpraktikerin, die ihr eröffnet, dass sie in einem früheren Leben die Lieblingstochter einer Magierin aus Atlantis war. Eine eifersüchtige Schwester ermordete ihre frühere Inkarnation mit einem Messer, als die Magierin sie zu ihrer legitimen Nachfolgerin und geistigen Erbin machte. Die Angst vor Messern, Scheren und Ähnlichem nimmt nach der Beratung durch die Heilpraktikerin tatsächlich ab. In anderen Angelegenheiten berät die Heilpraktikerin B. nach ihrer eigenen Aussage aber nicht richtig. Lichtwesen. Ich habe gar nichts gegen das Licht der Erkenntnis und der Liebe. Es sollte nur nicht so künstlich sein wie bei den Leuten von der ESO-Ranch. Dieses Licht, das ein nüchterner Kopf wie Max Frisch einmal als den Wind der Sympathie unter unseren Flügeln bezeichnet hat, verflüchtigt sich sehr schnell, wenn allzu lange darüber gefaselt wird. Es ist nicht herstellbar. Es kann nicht abgepackt, zwischengelagert und verkauft werden, wie die Esoterikindustrie das suggeriert. Es ist ein Geschenk, das uns unverdienterweise und ohne Gegenleistung zufällt. Es ist gut und sinnvoll, anderen gegenüber freundlich zu sein, weil alle Menschen gleich sind. Es ist gut, sein Herz zu öffnen, weil ein liebloses Leben nichts taugt. Es ist gut, alle fühlenden Wesen mit Respekt zu behandeln, weil Schmerzen nicht gut sind. jedes Esoterik-Seminar, das diese einfachen Grundsätze in abstrakter und verkomplizierter Form lehrt, hat sie mit seinem Beginn sofort verraten, weil es sie als Ware behandelt. Die Dreingabe alter Lichtwesen, von denen wir dann abstammen sollen, ist der höhnische Mummenschanz vor der eiskalten Berechnung, mit der das lose Geschwätz von Liebe und Erkenntnis an den Mann gebracht wird. Anything goes. Glauben heißt nicht wissen. Was gedacht werden kann, ist nicht dadurch schon real. Wer diese simple Unterscheidung nicht treffen kann, ist schon auf dem besten Weg zum Esoteriker. Planvoll soll alles zu einem indifferenten Nebel von Gewissheiten verschiedener Herkunft vermischt werden, damit zunächst alles denkbar und dann im Handstreich auch real wird. Es gibt Esoteriker, die sich nicht entblöden, ihre Methode als fantastischen Realismus zu bezeichnen. Und es ist gleichzeitig wahr, dass sie dabei weder vor Scham im Boden versinken, noch so lange ausgelacht werden, bis sie schweigen. Kants Rede von den vorgestellten Talern und den wirklichen Talern, die einstmals gegen die sogenannten Gottesbeweise gerichtet war, würde greifen, wenn die kritische Bestimmung der Philosophie noch Autorität hätte und so etwas wie Kritik im Handgemenge überhaupt noch möglich wäre. Aber statt eines rationalen Diskurses zwischen Gleichberechtigten ist in unserer Form der Demokratie die Talkshow das Mittel der Wahl, um Wahrheit auszuloten, entsprechend die Ergebnisse. Hinzu kommt, dass die betrogenen Betrüger der Esoterik ja tatsächlich aus Fantasien Geld machen. Wenn auch schon ihre genäppten Kunden nicht reich werden, so doch immerhin sie selbst, und es grenzt wirklich ans Wunderbare, mit wie wenig, wie viel verdient werden kann. Die Kirche der Vernunft jedoch, zu der die Wissenschaft verkommen ist, hat gegen den Irrationalismus schon längst ausgepfiffen. Jeder neue Wahnsinn, den sie ausheckt, gibt ihren Gegnern mehr Kraft. Lügen, kleinliche Streitereien zwischen wissenschaftlichen Genies um Patente und Forschungsgelder, die prompte Bereitwilligkeit, jedem Machtirren jedes gewünschte Mordgerät an die Hand zu geben, billiger Betrug, Kurzsichtigkeit und bisweilen niederschmetternde Inkompetenz auf den selbstgesuchten, bis ins kleinste ausgeschnipselten Spezialgebieten, haben die Autorität der Vernunftskirche so stark ausgehöhlt, dass sie ihren Gegnern ein allzu leichtes Opfer wird. Wie die Pfaffen aller Jahrhunderte haben die Weißkittel jedem Terror, jedem Unsinn, jedem Abgrund an Dummheit ihren Segen gegeben. Sie haben Verbrecherregierungen beraten und unterstützt. Sie haben im Auftrag dieser Regierungen Waffen gebaut, die offensichtlich das Produkt kranker Hirne sind. Sie haben in Konzentrationslagern grausamste Experimente an Wehrlosen durchgeführt. Sie haben sich in Berechnungen vertan, die ein Gymnasiast fehlerfrei beherrschen muss. Sie haben wissentlich Produkte und Technologien für gut befunden, die für ihre Anwender tödlich waren. Sie haben alle Arten von Rassismen wissenschaftlich begründet und gerechtfertigt. Sie haben gefälscht, gelogen, gestohlen und, wenn es opportun schien, gemordet. Mit ihnen war immer Staat zu machen. Alles war erlaubt, solange der Befehl von oben kam. Auf diese Weise sind die Kosten der Aufklärung so angestiegen, dass die Anti-Aufklärer sie mit Wohlbehagen gegen ihren Nutzen aufrechnen können. Die Kirche der Vernunft wird leichte Beute für das, was sie erledigt zu haben glaubte, das magische Denken. Allerdings werden wir nicht erleben, dass die Esoteriker auf die Kniffe der Wissenschaft verzichten. Ganz im Gegenteil, sie fallen ihnen wie reife Früchte in die Hände. Seit 100 Jahren sehen wir das seltsame Phänomen, dass sich die antimodernen Erben der Moderne mit den jeweils fortschrittlichsten Produktions- und Propagandamethoden bestens auskennen. Heute sind sie alle im Internet. Die magisch naturbegeisterten Anthroposophen ringen schwer mit sich, bevor sie Homepages für Veleda, Vala und Demeter erstellen, und der Ringkampf dauert so lange, bis ihnen die Marketingabteilung erzählt, dass Umsatzverluste drohen. Andere heillose Heilsucher steigen frisch von der Universität das Betriebswirtschaftsdiplom in der Tasche bei amerikanischen Sekten ein, deren Spiritualität darin besteht, aus möglichst vielen Leuten möglichst viel Geld herauszuholen. So spiegelt das kühl rationelle Verhalten der Irrationalen die Irrationalität einer Vernunft, die jede wirklich humane Perspektive verloren hat. Trotzdem zu sagen, ist immer das letzte Mittel. Wer trotzdem sagt, kämpft auf verlorenem Boden. Es hat einen Geschmack von Wagenburg-Mentalität, von Verbohrtheit an sich, gegen die zigfache Übermacht des Gegners auf Positionen zu beharren, die kaum einen mehr interessieren. Trotzdem bleibt uns gegen die planvolle Vermischung von Wissen und Glauben, von Fantasie und Erfahrung nur das Beste an der wissenschaftlichen Tradition, die Skepsis. Occam's Razor, das Bestehen auf empirischer Prüfung und auf der Reproduzierbarkeit von Experimenten, die Beachtung von Logik und Common Sense, die Frage danach, wem es nützt, die Forderung nach Transparenz, das Wissen darum, dass die Forschung oft dahin fällt, wo Geld und Macht schon liegen, die kritische Prüfung autoritärer Lehrsätze, all das ist heute wichtiger denn je. Ufologen und Pendelschwinger fürchten es wie die Pest und zu Recht, denn es ist das Einzige, was sie davon abhält, die Christen und die Aufklärer in einer Weise zu beerben, die keinem denkenden Menschen recht sein kann. Scheckreiterei. Zwei Kriminelle A und B eröffnen je ein Konto bei zwei verschiedenen Kreditinstituten. A schöpft seinen Überziehungskredit aus und überweist das Geld an B. Der wiederum gewinnt dadurch einen höheren Kreditrahmen, schöpft ihn aus und überweist das Geld an A zurück. Ziel der Übung ist es, so lange unentdeckt mit Krediten Ping-Pong zu spielen, bis sich das Abräumen eines der beiden Konten lohnt und man mit dem abgehobenen Geld verschwinden kann. Während diese kriminelle Form der Wertschöpfung aus dem Nichts durch Computerüberwachung bei den Banken der Vergangenheit angehört, ist sie bei den Esoterikern heute beliebter denn je. Ein Esoteriker zitiert den bücherschreibenden Gesinnungsfreund als anerkannte Autorität, um seine Ideen zu belegen. Der Zitierte weist mit Stolz auf das Zitat bei seinem allseits beliebten und anerkannten Kollegen hin. Und so zitiert man einander im Kreis herum, bis feststeht, dass es Atlantis wirklich gegeben hat oder, wie gehabt, dass die Juden an allem schuld sind. Das Gesagte gilt im Quadrat, wenn die Teilnehmer an diesem Ringelpiez mit Anfassen in irgendeiner Wissenschaft den Doktortitel davon getragen haben. Jungbrunnen. Alle sind ständig krank. Das paranoide Gefühl, immer bedroht zu sein, schlägt um in die immerwährende Vorsorge. Da man sich gegen das Atomkraftwerk 10 Kilometer weiter machtlos fühlt, bekämpft man die Strahlung wenigstens im eigenen Wohnzimmer, auch wenn es eine ganz andere ist. Plötzlich ist die simple Steckdose in Bettnähe brandgefährlich und muss mit Salzlampen in Schach gehalten werden, die so hässlich sind, dass sie allein dadurch schon die Atmosphäre im Raum vergiften. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie von innen elektrisch beleuchtet werden. Die trockenen Augen, der trockene Hals, das Jucken hier und das Zwicken da veranlassen unter dem Einfluss einer neuen Quacksalberkaste zu einem Verhalten, das eigentlich nur als schwer gestört bezeichnet werden kann. Man trinkt den eigenen Urin, pflanzt Gewürzkräuter nur noch bei zunehmendem Mond an, vertraut seine ganzen Ersparnisse totalitären Sekten an, um von ihnen als Mitglied akzeptiert zu werden, murmelt über dem Essen obskure Beschwörungsformeln, bastelt am Feierabend in Geheimgesellschaften an der Weltherrschaft. Aus dem illustrierten Horoskop, dem Amulett am Hals, der Vermeidung schwarzer Katzen, die die Ängste vor Krankheit, Alter und Tod beschwichtigen sollten, ist eine Dauerolympiade des Abwehrzaubers geworden, inklusive Rekordhaltern, Werbeeinnahmen, Kampfrichtern und Doping. Ärzte und Akademiker an führender Stelle immer mit dabei. Die wahre Krankheit, dass wir nämlich nicht wie Menschen leben, obwohl wir alles haben und uns zu Tode fressen können, während 2/3 der Weltbevölkerung nicht wie Menschen leben, weil sie nichts haben und vor Hunger sterben, wird nie benannt. Vom Schlagen und Vertragen. Die Christen dürfen gerne still sein. Sie waren für die modernen Veitstänzer die Vorturner von alters her. Ihr Teufel ist der negative Gott der Satanisten, ihre Theologie ist das Urbild einer gegenstandslosen Wissenschaft. Jeder dahergelaufene Sektengründer wünscht sich die Machtvollkommenheit eines Papstes. Es ist in Deutschland noch immer so, dass die Kirchensteuer gleich von der Firmenbuchhaltung abgerechnet wird. Derart an der Quelle alles Guten zu sitzen, ist der feuchte Traum jedes organisierten Esoterikers. Es war das erklärte Ziel Hitlers, seiner Bewegung das historische Stehvermögen der katholischen Kirche zu verleihen. Und er bewunderte ihre granitene Organisation sehr. Lehren wie die von der unbefleckten Empfängnis und der fleischlichen Auferstehung zu verbreiten und dabei gleichzeitig andere des Obskurantismus zu bezichtigen, ist schon sehr frech. Bei den großen christlichen Kirchen und vor allem bei der katholischen finden wir Folgendes: einen charismatischen Bewegungsgründer, eine pyramidale Organisation, eine straff gegängelte und gängelnde Priesterschaft, unbelegbare Heilsversprechen und unhinterfragbar festgegründete Glaubensgrundsätze. Das alles garniert mit den üblichen Beilagen, militante Geheimgesellschaften, Finanzskandale, kriminelle Machenschaften etc. etc. Wenn die Gläubigen sich in eigenen Angelegenheiten regen, werden sie geduckt. Was diese Kirchen im Verlauf ihrer Geschichte unter Ungläubigen angerichtet haben, schreit zum Himmel. Und als höhnische Dreingabe, wie bei den neuen Kirchen auch, über all dem ein Zuckerguss aus Menschen- und Friedensliebe, der im Konfliktfall keinen Pfifferling wert ist. Das Einzige, was die christlichen Kirchen neben ihrem Alter von den Sekten unterscheidet, deren Gefährlichkeit sie pausenlos beschwören, ist ihre langsame Erosion. Die über Jahrhunderte hinweg sich verbreiternden Risse im Gestein haben es möglich gemacht, dass wieder etwas Luft in das Innere eindringt, aber einstürzen wird das Gebäude deswegen noch lange nicht. Moderne Sekten bewundern die Dauerhaftigkeit ihrer geheimen Vorbilder und versprechen immer wieder neu, die Erschütterungen zu vermeiden, die den konventionellen Kirchen heute zu schaffen machen. Sie sind darin manchmal zu eifrig und steif und zerbrechen daran erst recht. Den klugen Gebrauch der Macht, das rechte Erosionsmanagement müssten sie erst noch von den Kirchenoberen lernen. Mal die Peitsche der Inquisition zu zücken und mal das Zuckerbrot der katholischen Soziallehre zu brechen, mal wie Luther die Juden ob ihrer Unmissionierbarkeit zum Teufel zu wünschen und mal den christlichen Antisemitismus in den dichten Nebelschwaden süßlicher Erklärungen zu verstecken, das erst ist die hohe Schule der gesellschaftlichen Durchdringung. Ganz und gar auf der Höhe der Zeit versuchen die christlichen Kirchen, das neue, hysterische Christentum zu umarmen, das ihnen von innen her das Wasser abgräbt. Schon tritt die offizielle protestantische Kirche als Mitveranstalterin bei Bekehrungsspektakeln von Fernsehpredigern auf. Und der Papst hat nichts einzuwenden gegen Veranstaltungen auf den Philippinen, bei denen sich Einheimische kreuzigen lassen. Man weiß in den Zentralen genau um die Macht des Massenwahns. Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn sich die Neuen von den alten Kirchen keine Scheibe abschneiden könnten und umgekehrt. Zusatz. Die Fehler der christlichen Kirchen werden gern mit dem Hinweis auf ihre guten Werke entschuldigt, Altersheime, Kindergärten, Bahnhofsmissionen und ähnliche soziale Aktivitäten. Aber schon, dass nur 8% der eingenommenen Kirchensteuer in die besagten gute Werke fließen, lässt sie eher wie eine Marketingstrategie, denn wie eine kirchliche Kernkompetenz wirken. Und wenn man nachfragt, welches der guten christlichen Werke ohne die Ideen von der unbefleckten Empfängnis und der fleischlichen Auferstehung unmöglich würde, herrscht peinliches Schweigen. Niemals denken sie daran, dass sich ihre Schutzbefohlenen völlig zu Recht durch christliches Geschwafel beleidigt und belästigt fühlen könnten. Niemals nehmen sie die Wunden ernst, die ihre Glaubensgenossen so beherzt bei anderen geschlagen haben. Interessant auch die Tendenz rechter Christen, sich mit den Leistungen linker Christen zu schmücken, wenn es ihrer Apologetik nützt. Kirchenfunktionäre, die ihrer Rhetorik nach eindeutig als Klerikalfaschisten bezeichnet werden müssten, zögern keine Sekunde, den christlichen Widerstand gegen Hitler in den Mund zu nehmen, wenn es ihnen gegenüber der Presse gerade in den Kram passt. Im nächsten Atemzug bezeichnen sie Homosexualität dann als eine Todsünde. Die Luft in den sozialen Einrichtungen des Christentums ist immer dort am besten, wo sich der christliche Mief schon verzogen hat und die Rattenfänger der Esoterik ihre Instrumente erst noch stimmen müssen. Asien, Asien oder ein Tibeter in meinem Büro. Sich offenen Auges zur europäischen Kultur zu bekennen, macht nicht froh. Das heißt, sich zu einer Kultur der Schuld zu bekennen. Die letzten 500 Jahre hat Europa eine höchst unglückliche Rolle in der Welt gespielt und es ist vor diesem Hintergrund eben kein Zufall, dass der Faschismus hauptsächlich in Europa stattgefunden hat. Also sucht man nach dem reinen Land woanders. Indien war ein Mast für die Hippies, dann kam die Indianermystik Nordamerikas, heute ist es Tibet. Hohe Berge, tiefe Mysterien. Um das Ideal der Projektion aufrechtzuerhalten, wird Realität einfach wegradiert. Weder die Tatsache, dass der Buddhismus wie jede andere Weltreligion seine Kriege, seine Schismen, seine Scharlatane und Perversionen kennt, noch die überaus starke Anziehungskraft speziell des tibetischen Buddhismus für okkultistische Quatschköpfe fallen ins Gewicht. Schon eine oberflächliche religionswissenschaftliche Betrachtung würde ergeben, dass der Buddhismus in seiner tibetischen Variante eine höchst eigenartige Verbindung mit einer animistischen Naturreligion eingegangen ist, der Bön-Religion. Daher der okkulte Geschmack des tibetischen Buddhismus, den man sonst selten so stark in der buddhistischen Welt antrifft. Dass die Blavatsky, die Urmutter des Unsinns, ihre verquaste Rassenmystik auch mit angeblichen Reisen nach Tibet und daher geraunten tibetischen Mysterien begründet hat, müsste eigentlich ein starker Hinweis darauf sein, dass hier zumindest für Europäer Abgründe lauern. Dass eine ganze Reihe ranghoher Nazis sich für Tibet begeisterte, und zwar unter Rückgriff auf eine militante Form genau dieser blavatskischen Rassenmystik, dass Himmler die Judenvernichtung mit der Behauptung rechtfertigte, die Juden würden eben für schlechte Taten in früheren Leben gestraft, dass jemand wie C.G. Jung, der zeitweise ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus war, das tibetische Totenbuch kommentiert hat, von all dem wollen die tibetisch-buddhistischen Proselyten nichts wissen. Sie klammern sich an alles, was ihnen unter dem Etikett Tibet untergejubelt wird. Wäre der Weihnachtsmann Tibeter, sie würden wieder an ihn glauben. Für sie ist Fakt und nicht Legende, dass sich hohe Lamas unsichtbar machen können. Das sind in Wahrheit religiös bemäntelte Allmachtsfantasien, die heute schon wieder durchaus politische Konsequenzen haben, wenn Neonazis Tibet für ihren eigenen Rassenokkultismus ausschlachten. Alles ist missbrauchbar, aber es ist doch höchst merkwürdig, wie natürlich und harmonisch sich in der gegenwärtigen Tibet-Begeisterung der rassistische Quark einer Blavatsky mit durchaus verständlicher Europamüdigkeit mischt. Schon hört man von esoterischen Veranstaltungen mit tibetischem Hintergrund, auf denen Flugblätter verteilt werden, die den Holocaust leugnen. Der Weltherrschaft müde begeben sich die Europäer auf den langen Weg nach Tibet und begegnen dort ihren eigenen Schattenseiten in Form des Hakenkreuzes. Die anderen sparen sich den Umweg und gehen bei germanischen Glaubensgemeinschaften und ähnlichem Gesumse lieber gleich in die richtigen Startlöcher. Wahre Geschichten 6. H. hat lange mit hohem Einsatz linke Politik gemacht und es ist nichts daraus geworden. Wir verlieren uns für ein paar Jahre aus den Augen. Eines Tages ruft sie wieder an. Sie ist Buddhistin geworden, Tibeterin vielmehr. Das Gespräch ist freundlich und locker, man kennt sich. Ich schicke ihr einige meiner Arbeiten, zu der Widmung füge ich ein Scherzgedicht über den Zen-Buddhismus hinzu. Das lese ich euch vor, das lautet Sazen. Es saßen einst zwei Hasen auf einem grünen Rasen, doch schon nach kurzem Grasen, die Nasen voll von Gasen, die Därme voll von Blasen, beschlossen unsere Hasen, das Mümmeln sein zu lassen. Sie versteht nicht, was ich sagen will. Zugeben will sie das nicht. Stattdessen wischt sie alles mit einer Bemerkung ihres Meditationsmeisters vom Tisch, dem die Westler ohnehin zu clever sind. Da Weihnachten vor der Tür steht, wünsche ich ihr per Postkarte ein frohes Fest. Sie bespricht meinen Anrufbeantworter mit einem Gruß gleichen Sinnes und dass ich nicht zurückrufen soll, sie sei sowieso nicht mehr lange hier. I ist intelligent, gefühlvoll und stark. Sie arbeitet mit schwer erziehbaren Jugendlichen und meistert Situationen, bei denen andere, die nur stark sind, versagen würden. Sie begeistert sich für den indischen Guru Sai Baba. Sie fliegt nach Indien und besucht seinen Ashram. Von dort zurückgekommen ist sie des Lobes voll. Sie glaubt daran, dass Sai Baba einmal während eines Festes zum Spaß den Mond grün verfärbt hat, wie es einige seiner Jünger erzählen. Sai Baba lächelt von ihrem Bücherregal herunter. Bei einem Gespräch sagt ihm mit einem seltsam gerührten Glitzern in den Augen, dass sie das Verschwinden des Wunders aus unserer kalten, rationalen Welt sehr bedauert. Ich lese in einem deutschen Nachrichtenmagazin einen negativen Artikel über Sai Baba, in dem auch seine martialische Leibwächtergarde beschrieben wird. Ich erwähne den Artikel I gegenüber nicht, nur auch weil ich weiß, dass das deutsche Nachrichtenmagazin bei Bedarf lügt wie gedruckt. I reist ein zweites Mal nach Indien. Als wir uns nach ihrer Rückkehr wieder treffen, sind alle Bilder von Sai Baba aus ihrem Zimmer verschwunden. Träumende Teilzeitkräfte. Esoterik ist in den meisten Fällen eine Kompensationsstrategie der Ohnmacht. Dass der sanfte Wahn klassenübergreifend seine Opfer findet, hat damit zu tun, dass niemand vor Degradierung sicher ist. Die Stellung auf Lebenszeit, die gesicherte Rente, aus ökonomischen Gründen gestrichen. Die Umschichtung der Wirtschaft hat eine Verunsicherung zurückgelassen, die nur noch begrüßt, wer sich ganz oben wähnt. So machen sich die Manager mit einwöchigen Zen-Seminaren fit für die mörderische Umstrukturierung der Firma, während die Habenichtse von modernen Märchenerzählern in ein früheres Leben als Könige zurückgeführt werden. Das Subjekt erholt sich in der esoterischen Sauna von seinem ständig fortschreitenden Abbau. Ihm wird pausenlos zugeschrien, dass es nichts ist, während die großen wirtschaftlichen Interessen alles sind. Irgendwie muss den bedrohlichen äußeren Mächten Paroli geboten werden, und sei es um den Preis des Überschnappens. Keineswegs geht es um eine Lösung vom Ich. Das geknechtete Subjekt fantasiert sich vielmehr in einen Zustand der Einheit mit einem größeren Massensubjekt, dem nichts widerstehen kann. Fröhlich vereint sind sie wieder wer. Wenn 18.000 Ehepaare im Fußballstadion Ja sagen, bejahen sie die Auflösung in einem allmächtigen Gruppen-Ich. Das gedemütigte Subjekt sieht in den Zerrspiegel der Esoterik und bestaunt seine wabernde Dehnung ins Unermessliche. Die Esoterik ist die Religion der Dienstboten in einer Gesellschaft, die nur noch Dienstboten kennt, ob sie nun durch den Vorder- oder Hintereingang hereinkommen, ob sie noch Arbeit haben oder nicht. Nicht witzig. Ganz und gar unkomisch sind die Probleme, gegen die die esoterischen Verzweiflungstherapien in Anschlag gebracht werden. Die Gesundheit ist so gründlich wegreformiert worden, dass vielen der Quacksalber schon näher steht als der Arzt. Ohnehin weiß jeder, wie oft die Ärzte sinnlose oder gar schädliche Medikamente verschreiben. Allfällige Medizinskandale tun ein Übriges. Hautkrankheiten, Krebs, Sucht, schwere Allergien schreien nach Heilung, und allzu oft ist nichts möglich. Ein Gesundheitssystem, das mehr und mehr den Gesetzen des Marktes gehorcht, will sich die chronischen Krankheiten nicht mehr leisten, die die Gesellschaft gleichwohl pausenlos hervorbringt oder in vielen Fällen zumindest verstärkt. Die Stunde der Betrüger ist gekommen. Wie Aasgeier stürzen sie sich auf die Verzweifelten und wiegen die Hühnerscheiße, die sie anzubieten haben, in Gold auf. Auf einen Arzt, der wenigstens noch versucht, alternative Heilweisen empirisch auf ihre Potenziale abzuklopfen, kommen 100 Quacksalber, die tarionisiertes Wasser verkaufen, vergoldete Blechscheiben zur Raumdeionisierung, I-Ging-Stäbchen zur Hautreinigung, Sandalen, mit denen man sich Gesundheit erlatscht, angeblich physikalisch wirksame Boxen mit Stromanschluss, die nichts weiter beinhalten als ein paar Kabel und Widerstände. Der seelische Anlagebetrug kennt keine Grenzen, genau wie die Verzweiflung. Angst, Essen, Seele auf. Die schärfsten Kritiker der Elche. Die Vollrationalen schlagen manchmal unversehens ins Gegenteil um. Gestern noch konsequente Materialisten, die nichts anderes gelten lassen wollten als die Physik, die kritische Theorie, den Marxismus-Leninismus, die Skinnerbox, beten sie heute dunkle Götter an. Der Grund ist meistens der, dass sie mit ihrer Vernunft an eine Grenze gestoßen sind, die sie nie wahrhaben wollten. Ein Todesfall, eine Krankheit, eine Trennung, und sie kippen um. Dass sich der Ersatz für die gedemütigten Strategien der Rechthaberei so mühelos einfindet, deutet darauf hin, dass es schon vorher mit dem rationalen Fundament ihrer Rationalität nicht so weit her gewesen sein kann. Die Fiktion der totalen Durchdringung, die dem abendländischen Rationalismus so lange Triebfeder war, kann überhaupt nur aufrechterhalten werden, indem die Ergebnisse rationaler Forschung ausgeblendet werden. Die Realität ist nicht so einfach. Der Laplace'sche Dämon ist ein Popanz. In Wirklichkeit haben die Vollrationalen Rationalität als Angstabwehr missbraucht. Die Gründe für alles zu wissen, auch wenn man sie nicht weiß, kann die Angst vor einer ungewissen Zukunft enorm besänftigen. Auf diese Weise gleichen sich die Rechtfertigungsstrategien der Theologen und der Rationalisten auf überraschende Weise. Für die Theologen hat alles einen Sinn, weil es Gottes Wille ist. Für die eindimensionalen Rationalisten ist alles erklärbar oder wird in absehbarer Zukunft erklärbar sein. Die losen Sprüche der leichtfertigen Theologen erledigt die Geschichte, die losen Behauptungen der leichtfertigen Rationalisten die Wissenschaft selbst. Bemerkenswert die Sturheit der Vollrationalen, wenn es darum geht, ihr festgefügtes Weltbild neuen Ergebnissen ihrer eigenen Wissenschaft anzupassen. Es will und will nicht gehen, weil sie es sich nicht vorstellen können. Das genau ist ihr entscheidender Mangel. Sie haben keine Fantasie, genauso wenig wie Humor, und auch darin gleichen sie religiösen Dogmatikern. Wird die Ersatzreligion, zu denen bei ihnen der Rationalismus verkommen ist, gründlich geschüttelt, kann sie schneller ausgetauscht werden, als man Newton sagen kann. Die Welt ist voll von Rationalisten, die zu glühenden Verehrern oder willigen Handlangern des Widersinns bekehrt wurden. Conan Doyle, der Sherlock Holmes als das Bild des Rationalisten schlechthin konstruierte, glaubte auch dann noch an Houdinis magische Fähigkeiten, als völlig klar war, dass er mit sehr feinen Instrumenten arbeitete, die zwischen seinen Zehen steckten. Eine der aktivsten Neonazi-Banden der USA, die National Alliance, ist von einem Physiker gegründet worden. Wege zur Versteinerung. Die Anthroposophie ist der Katholizismus unter den esoterischen Lehren. Sie ist mittlerweile schon so alt, dass sie allein dadurch Würde gewonnen hat. Die Patina auf den Bildern Steiners verleiht seiner Lehre den Ernst des Althergebrachten. Die Anthroposophen betreiben 191 Schulen in Deutschland. Sie unterhalten sowohl ideologisch als auch ökonomisch starke Brückenköpfe in der Ökonomiebewegung, Veleda, Vala, Demeter, und präsentieren sich insgesamt als eine sanfte Bewegung von Naturfreunden mit leicht schrulligen Ideen zur Architektur. Dann schlägt man einen der über 300 Bände auf, die die Äußerungen des Bewegungsgründers enthalten, und es hebt einem den Rock. Da werden zur Zeit des vollentwickelten Industriekapitalismus infantile Wirtschaftssysteme entworfen, die einer Agrarkultur aus dem Mittelalter entsprechen. Da wird Atlantis für bare Münze genommen, da werden krause Theorien über Botanik geäußert, die jeder wissenschaftlichen Betrachtung Hohn sprechen. Da wird eine Physik betrieben, über die Archimedes gelacht hätte. Da werden hanebüchene Ernährungslehren formuliert. Da wird ekelhafter Rassismus mit wolkig-spirituellem Räucherwerk umgeben. Allein die Tatsache, dass Steiner solchen Nonsens in Vorträgen und Schriften verbreitet hat, die über 300 Bände füllen, sollte sehr nachdenklich stimmen. Es hat echte Genies gegeben, die einen starken Mitteilungsdrang hatten. Man denke nur an Aristoteles, der auch Unsinn erzählt hat, aber dabei wenigstens auf der Höhe seiner Zeit war. Nicht so Steiner. Er kümmert sich um den Kenntnisstand seiner Zeit gar nicht, weil er keine Hoffnung haben kann, ihn aufzuholen. Und er findet das Rad in Form einer privaten Pseudowissenschaft neu. Weil es seines ist, darf es dann auch Ecken haben. Was er nicht versteht oder was ihm nicht passt, redet er so lange mit einer nicht enden wollenden Kaskade aus Geschwätz nieder, bis es völlig verdrängt ist. Die klaffenden Löcher in seiner eigenen Theorie stopft er mit raunenden Andeutungen von höheren Einsichten, die er entweder gar nicht oder nur durch Querverweis auf Gleichgesinnte belegen kann. Gewiss und bestimmt sind zwei seiner liebsten Vokabeln, und während sie Gewissheit und Bestimmtheit simulieren sollen, bezeichnen sie das gähnende Nichts. Wo man das Lesezeichen auch hineinsteckt, Steiners Werk ist durchtränkt mit Bestimmtheiten und Gewissheiten, die er nicht belegen kann. Es besteht daraus. Die folgenden Zitate stellen weder die krassesten noch die kontroversesten Beispiele für den Nonsens dar, den Steiner verbreitet hat. Sie markieren den guten, schlechten Durchschnitt. Es ist wirklich gleichgültig, wo man sucht. Äußerungen wie die folgenden finden sich immer. Durch die Fähigkeit, und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften, sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes Mitglied dieser geheimen Zirkel, dass man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch bei Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großem Umfang Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strada geknüpft habe. Diese Dinge sind heute im Werden. Diese Dinge werden innerhalb jener geheimen Zirkel auf dem Gebiete des materiellen Okkultismus als ein Geheimnis gehütet. Motoren gibt es, welche dadurch, dass man die betreffende Schwingungskurve kennt, durch sehr geringfügige menschliche Beeinflussung in Tätigkeit, in Betrieb gesetzt werden können. Dadurch wird es möglich sein, vieles, vieles, wozu man heute Menschenkräfte braucht, durch rein mechanische Kräfte zu ersetzen. Steiner behauptet hier allen Ernstes, dass eine Turbine unter Umgehung der Grundsätze der Physik in Gang gesetzt werden kann, indem man sie andenkt oder anmeditiert. Goldene Zeitalter standen uns bevor, als Herr Steiner noch wild in die Zukunft hineinfantasierte. Aber man wird, wenn das, was ich jetzt vor Ihnen mechanischen Okkultismus nenne, in das Gebiet der praktischen Wirksamkeit tritt, was ein Ideal jener geheimen Zentren ist, man wird nicht nur 5 oder 600 Millionen Menschenarbeit leisten können, sondern man wird etwa 1080 Millionen Menschenarbeit leisten können. wenn nicht gar 1510. Und der zeitgenössische Hinweis auf die Wunder der Zukunft, ein Indiz dafür, dass das alles nicht nur die infantilen Wunschträume eines Spinners sind. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keeley einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft. Die wichtigste Kraft, die der Kultur eingeimpft werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf, sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Also, Entschuldigung für dieses lange Zitat, aber man muss es ja auch mal demonstrieren. Ein Motor, der nur geht, wenn sein Erfinder dabei ist, ist kein Motor, sondern ein Schwindel. Aber mit der Frechheit des routinierten Marktschreiers geht Steiner über das eigene implizite Geständnis des Betrugs hinweg und galoppiert einfach fröhlich weiter hinaus in die weite Walachei. Und er ist ohne Scham in der Lage, seine Ohrenbläsereien über moralische Maschinen mit den eigenen Mysteriendramen zu belegen. Wo sind die Motoren, von denen er faselt? Kann er die Kräfte demonstrieren, die er behauptet? Nichts davon. Konzepte Steiners wie das vom mechanischen Okkultismus könnten noch als verschrobene Ideen eines begabten Phantasten gelten, auch wenn es einem bei dem Gedanken kalt den Rücken herunterläuft, dass dieser Nonsens Schulkindern beigebogen wird. Bei anderen Ansichten vergeht einem das Lachen dann völlig. Ansichten Steiners vergeht einem das Lachen dann völlig. Es ist nicht nur gerechtfertigt, ihn einen Rassisten zu nennen, es ist absolut zwingend. Seine Übernahme der Blavatskyschen Wurzelrassenlehre macht es unausweichlich. Sind alle Eltern, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, Rassisten? Wohl kaum. Die meisten kennen Steiners Schriften überhaupt nicht, sondern verlassen sich auf das mild alternative Image der Anthroposophie in der Öffentlichkeit. Wenn sie einmal über die eine oder andere befremdliche Äußerung des Bewegungsgründers oder über seltsame Sitten an den Schulen stolpern, sind sie bereit, im Austausch für die diffuse Nestwärme, die ihnen die Anthroposophie in einer kalten Welt gibt, beide Augen zuzudrücken. War Steiner selbst ein Faschist? Nein. Er war nur ein Irrationalist, dessen spätromantische Schwärmerei, okkulte Geisteshuberei und spirituell verbrämter Rassismus starke Affinitäten zur faschistischen Antiaufklärung haben. Er hatte es gar nicht nötig, sich selbst mit politischen Strukturen zu umgeben und Sturmabteilungen oder Schutzstaffeln zu schaffen. Das Besondere an Steiner war die Fähigkeit, immer hart an der Grenze des voll entwickelten Wahns entlang zu delirieren, und gleichzeitig mit einem ganz erstaunlichen Organisationsgeschick die Unterstützung der Mächtigen für seine Bewegung zu erlangen und zu erhalten. Bei der extremen Begrenztheit seiner sprachlichen Mittel mit allen reden zu können, war eines seiner weiteren herausragenden Talente. Er war durchaus in der Lage, 1919 vor Stuttgarter Arbeitern Marx als großen Mann zu loben, um ihn nachher Stück für Stück zu verdrehen und ihn der Relevanz für seine Zuhörer zu berauben. Die Zahl von 191 Waldorfschulen in Deutschland zeugt einerseits von dem sozialen Geschick, mit dem die Anthroposophen ihren esoterischen Eintopf unter die Leute bringen, andererseits von einem brennenden Verlangen nach Heil, Genesung, Natur und Sanftheit in einer Gesellschaft, die all das planmäßig abbaut. Die Durchschlagskraft, mit der Steiner seinen sanften Kreuzzug gegen die Moderne und das kritische Denken von Etappensieg zu Etappensieg geführt hat, machen ihn so bemerkenswert. Als soziologisches Phänomen ist die Anthroposophie interessant. Ihre Lehre dagegen kann man getrost vergessen. Mosaiksteinchen hier. Kleiner Fragenkatalog zur Diagnose. Der Leser muss leider selbst entscheiden, ab wie vielen positiv beantworteten Fragen der Wert erreicht ist, der eine esoterische Gemeinschaft als Sekte kennzeichnet. Gibt es einen charismatischen Bewegungsgründer? Kostet die Mitgliedschaft viel Geld? Wähnt die Gemeinschaft das Ende der Welt nahe? Werden allgemein anerkannte Tatsachen geleugnet, zum Beispiel durch Aussagen wie die Erde ist flach, die Erde ist hohl? Bilden die Mitglieder abgeschottete Kommunen? Wird die ideelle räumliche, ökonomische, psychische Trennung von der Gemeinschaft durch irgendeine Art von Druck verhindert? Gibt es einen gemeinschaftsinternen Sicherheits- oder Geheimdienst oder eine Gruppe von Menschen, die sich nicht so nennt, aber de facto polizeiliche oder justizielle Gewalt innehat? Hält die Gemeinschaft ihre zentralen Schriften oder Teile davon geheim? Wird eine andere Gemeinschaft, Gruppe, ideologische oder ethnische Minderheit, Religion als der Urgrund allen Übels bezeichnet? Herrschen Kleidervorschriften und Sprachregelungen in der Gemeinschaft? Ist sie streng hierarchisiert? Glaubt die Gemeinschaft daran, verfolgt zu werden, obwohl sich das faktisch nicht belegen lässt? Behauptet die Gemeinschaft wiederholt von sich selbst, keine Sekte zu sein? Ich weiß nicht genau was, aber etwas habe ich gesehen. Ein weiterer Winkelzug der halb aufgeklärten Mysterienmanscherei ist der Rückzug auf den esoterischen Minimalkonsens. Wenn man schon nicht belegen, ja nicht einmal darstellen kann, worin die außergewöhnliche Erfahrung bestanden haben soll, so kann man immer noch eine Blackbox postulieren, ein undefiniertes X, das ich nicht so recht fassen lassen will. Zwei Probleme werden so auf einen Streich gelöst. Man windet sich aus der vernünftigen Anforderung heraus, seine Behauptungen zu belegen und umgibt gleichzeitig die eigene paranormale Erfahrung mit dem Nimbus der totalen Fremdheit, auf den Esoteriker schwören wie auf nichts sonst. Außerhalb von allem und doch hier. Das schlechthin Unfassbare, nach unergründlichen Ratschlägen eingedrungen in die vollkommen erfassten Mikrowelten privater Verhältnisse. Alle Wunder des Universums purzeln mit einem Mal hinein in die noch nicht ganz abgezahlte Wohnküche. Niemand bedarf des Undefinierbaren etwas mehr als die Ufologen. Von rationalen Zweifeln bedrängt, bleibt ihnen meist nichts anderes als das Wunderbare auf den letzten Fluchtpunkt eines sprachlosen, totalen Nullpunkts der Erfahrung zu projizieren, der alle Bestimmungen nach menschlichen Maßstäben von sich weist. Wenn das schlechthin Fremde sich dann doch konkretisiert, interessiert es sich vor allem für menschliche Körperöffnungen und stellt mit infantilen Maschinchen Schabernack an, der früher den Zwergen, Poltergeistern und Wipplingern vorbehalten war. Wie die Geisterbeschwörer, die in Wellen, Strahlen, Schwingungen die zeitgemäßen Ausdrucksformen einer Kommunikation mit dem Jenseits sehen, rühren die Ufologen ein Gebräu aus Heilserwartungen und Requisiten der Wissenschaftskultur an, das seiner Erscheinung nach durchaus einen wissenschaftlichen Anschein erwecken kann, aber auf nichts als unbewiesenen Behauptungen beruht. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, produzieren sie entweder Zeichnungen von lächerlichen Raumschiffen oder ziehen sich trotzig darauf zurück, etwas gesehen zu haben, auch wenn sie nicht erklären können, was. Dass sie in 95% der Fälle Laserprojektionen, Flugzeuge, Wolken oder Fesselballons gesehen haben, interessiert sie nicht. Sie setzen auf die restlichen 5%, jederzeit bereit, die 10 wahrscheinlichsten Erklärungen für ihre Erfahrungen zu überspringen, um gleich ganz nach oben zu greifen, in den Himmel der fremden Engel, die die Weisheit von den Sternen bringen. Ufologie ist der Lumpenzauber einer technologischen Kultur, die ihre aufgeklärten Wurzeln vergessen hat und an ihrer eigenen Inhumanität verzweifelt. Okay. Wahre Zitate. Die ganze Welt der Esoterik und viele liebevolle Geschenkideen. Entdecken Sie Ihre angeborenen Fähigkeiten und wirklichen Begabungen mit der Numerologie. Schwitzhütten, Teachings, Pfeifenzeremonien und Heilungen mit einem der kraftvollsten noch lebenden Schamanen. Sie suchen Impulse der beschleunigten Verwandlung. Wir setzen unsere kommunikativen Fähigkeiten, unsere Medialität und zahlreiche Techniken dafür ein, Ihnen genau das zu geben, was jetzt ansteht. Je freudvoller und wissender Sie im Körper mit großer Energie präsent sind, umso mehr können Sie tun, was Sie wollen. Aloha. Unsere Methoden berufen sich auf alte Einweihungswege, sind aber auch neues, bisher unbekanntes Wissen. Die gesendete Botschaft erreicht ihr Ziel durch Chakra-Talking und Aura-Focusing, Yin-Yang-Balance-Training, Individual-Group-Awareness. Reines, energiereiches Trinkwasser selbst herstellen ist heute kein Problem mehr. Genießen Sie gesundes, reines und wohlschmeckendes Wasser. Dank Umkehrosmose und Dampfdestiller und Hydrokristallwasservitalisierung oder mit tachyonisierten Siliziumscheiben oder Glaszellen. Neu, Bioenergetische Blutdiagnose. Institut analysiert Ihr Blut nach ganzheitlichen Gesichtspunkten. Ein eingetrockneter Tropfen genügt. Zusammenarbeit mit Therapeuten erwünscht. Durch Magie den Partner zurückgewinnen oder einen neuen herbeizaubern. Das ist möglich, wenn du es wirklich willst. Bringen Sie neuen Wind in Ihre Verkaufsregale. Alles, was Sie schon immer für Ihren Verkauf gesucht haben und noch vieles mehr. Steigern Sie Ihren Umsatz mit internationalen Neuheiten und Qualitätsprodukten von der ESO Fach 98. Trommeln, Speckstein, Wandern, Meditation, Befreiung von Fremdenergien und verlorenen Seelen. Clearing von Person und Räumen, esoterische Lebensberatung, Meditation und Gespräch aus dem Herzen, Pfalz, 18. bis 19. Juli, Praxis Laber. Interessieren Sie sich für Hypnose, Astrologie, Reiki, Prana Healing, Rebirthing oder gar für die neuesten Channel-Nachrichten von Atlantis? Wollen Sie Ihre Erfahrungen mit Edelsteinen austauschen? Dann kommen Sie nach Sedona. Sie werden auf eine Menge Gleichgesinnter stoßen. Alles Tun wird durch das Handeln zum richtigen Zeitpunkt leichter. Was man dazu braucht, ist Information, ein wenig Geduld, Selbstvertrauen und einen Mondkalender. Und es ist alles wahr. Ich schwöre, dass ich den Originalen bis aufs Komma treu geblieben bin. Sie reden wirklich so, sie stellen sich wirklich so dar und nehmen sich wirklich durch und durch ernst. Gleichwohl verraten sie den Charakter der Angebote durch ihre Sprache, die Universalsprache des faulen Zaubers. Ein Vergleich mit der frühen Werbesprache offenbart die schlagenden Ähnlichkeiten. Steckenpferd Lilienmilchseife von Bergmann und Co. erzeugt rosiges, jugendfrisches Aussehen. Reine, weiße, sammetweiche Haut und zart blendend schönen Teint. BKA beseitigt O- und X-Beine, ohne Berufsstörung. Broschüre kostenlos. Abstehende Ohren werden durch Egoton sofort anliegend gestaltet. Gesetzlich geschützt. Erfolg garantiert. Unschöne Nasen, erworben durch Fall, Stoß, Schlag, Kriegsverletzung oder auch angeboren, entstellen jedes Gesicht. Unser 21. Modell des orthopädischen Nasenformers Zellopunkt mit 6 verstellbaren Präzisionsregulatoren und weichsten Lederschwammpolstern ist für jede Nase geeignet und formt die orthopädisch zweckmäßig beeinflussten Nasenknorpel normal. Zellopunkt und Egoton erweisen sich als nahe Verwandte von Aura-Focusing und Clearing, mit dem Unterschied, dass die einen eine äußere und die anderen eine innere Kosmetik im Sinn haben. Muss man nicht doch zu dem Schluss kommen, dass manche der Esoteriker sich einen Jux machen? Es ist nicht so. Sie glauben es wirklich oder sind wenigstens wild entschlossen, so zu tun, bis die Verrechnungschecks aller Kursteilnehmer eingetroffen sind. Und es ist kein Problem, für diese Angebote Kunden zu finden. Als vor Jahren der Therapiemarkt noch nicht so durchspiritualisiert war, warb ein echter Witzbold in einer Tageszeitung für nonverbale Gesprächstherapie und fand Interessenten en masse. Es ist seitdem schlimmer geworden. Muss das Institut Laber um Kunden fürchten, weil es heißt, wie es heißt? Gewiss nicht. Elisabeth von Stosch-Oppeln, Eschana Iris Frühholz, Silvia Müller-Biedermann, Günther Müsli-Wetz und all die anderen dürfen getrost sein. Ihre Zeit ist gekommen. Wie lange sie dauert, können Sie nicht wissen und Sie müssen das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Interessiert sich heute noch jemand für Steckenpferd Lilienmilchseife oder für Nasenformer? Also vorwärts. Von der esoterischen Lichtorgel geblendet wie die Kaninchen vom Autoscheinwerfer, sind die verlorenen Seelen zur Flucht unfähig. Zusatz. In der Zusammensicht offenbaren die alten Kosmetikanzeigen eine eigenartige, surrealistische Schönheit. Von heute aus gesehen wirkt ihr Anliegen und Auftreten pittoresk, putzig, liebenswert. Die frühe Werbung wirkt ungeübt, kindlich. Der Betrug ist noch nicht zur vollen multimedialen Blüte aufgeschlossen. Und fast möchte man diese Steckenpferd-Lilienmilchseife einmal in die Hand nehmen, um daran zu riechen. Hinter den grotesken Produkten werden Bedürfnisse sichtbar, die jeder verstehen kann. Wie das individuelle Gedächtnis böse Erfahrungen von ihrem Stachel befreit und letztendlich an allem etwas Gutes findet, so betrachtet sich das kollektive Gedächtnis die Werbung von ehedem und kann sich an den Betrug und die Gesellschaft, in die diese Angebote eingebettet waren, nicht mehr erinnern. Man sammelt solche Sachen mit Leidenschaft. Sie sind ein Stück untergegangener Alltagskultur, der antike Resonanzboden des ewigen Bürgerseufzers, dass früher doch alles besser war. Es war besser, es war schlechter. In vielem war es gleich. Und dennoch sieht man gerührt in den Anzeigen für Sommersprossencremes von 1920 das gerechte Bedürfnis, schön zu sein. Eine Zeit, in der man den esoterischen Humbug als Vorhang vor dem gerechten Bedürfnis nach Gesundheit erkennt und in der Anzeigen, wie die obigen niedlich, putzig und liebenswert wirken, können wir uns noch nicht vorstellen. Kurz vor Ladenschluss, was fehlt? Obwohl ich hinsichtlich des Nonsensfaktors mit der Esoterik ganz zufrieden bin, gibt es doch noch einige Angebote, die ich vermisse. Nachfolgend einige Anregungen. Kinesiologie für Pflanzen. Wenn Ihnen Ihre grünen Freunde lieb sind, lassen Sie die psychische Belastung Ihrer Pflanze nach dem System Grompa austesten. Neu und absolut unschädlich. Keine naturfremden Chemikalien, kein Elektrosmog. Stressvermeidung und Balancing in Vorgarten und Weizenfeld. Zier- und Nutzpflanzen profitieren gleichermaßen. Für Hobbygärtner und Landwirte, Anfängerkurse jetzt. Spirituelles Jodeln. Entdecken Sie die urschreiähnliche Kraft der alpinen Gesangeskultur. Georg Schorschi Reitmeier hat uralte Schriften zur spirituellen Dimension des Jodelns der Vergessenheit entrissen und dem modernen Menschen wieder zugänglich gemacht. Spezielle Atemtechniken fühlen Sie ein in eine Welt, in der Klang und Kraft harmonisch eins sind. Sommertrainings mit Schorschi auf der Glausneralm, Österreich, liebevolle Atmosphäre, Vollwerternährung, Komfortwohnung mit TV, Dusche, Vollpension, Anmeldung bis spätestens 15.04. Braunes Gold. Wie der Verzehr des eigenen Kots zu innerer Ruhe, Ausgeglichenheit und Weltfrieden beitragen kann. Von Dr. Ronalla Schmölken. Vielen erscheint es undenkbar. Frau Dr. Schmölken weist es in ihrem bahnbrechenden Werk nach. Der Verzehr des eigenen Kots kann zu mehr Gesundheit, Zufriedenheit und sogar zum Weltfrieden führen. Was bei den Schunguren des Kaukasus seit Jahrhunderten mit gutem Grund geachtete Praxis ist, sollte auch im Westen mehr Beachtung finden. Keine Kultur geht mit Kot so achtlos und respektlos um wie die moderne westliche Zivilisation. Lassen Sie sich von Ronalla Schmölken, die jahrelang bei den Schunguren gelebt hat, in den sinnvollen Gebrauch des eigenen Kots einweihen. Mit vielen Farbtafeln, leckeren Rezepten und einer Einführung des Ernährungswissenschaftlers Professor Dr. Bernd Köster, 178 Seiten, 29,80 Euro im gut sortierten Buchhandel. Jahresretreat für kaputte Autos. Die Kfz-Werkstatt ist eine der Antworten auf technische Probleme mit Ihrem Auto, aber nicht die einzige. Der weit geachtete Meditationsmeister Sri Garayandaya Müller, Schüler von Konam Peng Kok und Rotraut Brahmi Grünholz Grinsing, erfahren in allen wesentlichen Techniken, bietet in seiner liebevoll gestalteten Garage im idyllischen Schwarzwald erschöpften und ausgelaufenen Autos eine Möglichkeit zum Rückzug. Besinnung auf das Wesentliche, Begegnung mit anderen Fahrzeugen in ähnlichen Umbruchssituationen, Zeit für Ruhe und Einkehr. Auf Wunsch, geringer Aufpreis, Einführung Ihres Wagens in die kraftvolle PS-Meditation, entwickelt von Sri Garayandaya Müller. Austauschwagen vermittelt, kostengünstig der Autoverleih Siegfried Müller direkt gegenüber. Fliegen lernen mit Chief Eagle Eye Thunderstorm, Schamane der Schwarzfuß-Indianer. Die tief verwurzelte Sehnsucht, fliegen zu können, die sich beim westlichen Menschen in Flugträumen und häufigen Fernreisen kundtut, hat eine reale Basis. Lang gehütete Geheimnisse der Schwarzfuß-Indianer werden in exklusiven Seminaren von Chief Eagle Eye Thunderstorm enthüllt und führen Schritt für Schritt zum geistig gesteuerten Fliegen. Chief Eagle Eye kommt nur für eine Saison nach Europa. Und die Teilnehmerzahl bei den 4 verschiedenen Seminaren in den Pyrenäen ist begrenzt, also rasch anmelden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen des schriftlichen Einverständnisses ihrer Eltern. Vorgespräche und Informationen bei Rainbow Reisen, Freiburg im Breisgau. Astrologie für Haustiere. Alle fühlenden Wesen haben Seelen. Die Geistsubstanz Ihres Vierbeiners ist den astralen Einflüssen genauso offen wie Ihre. Feinstoffliche Mikrovibrationen werden durch energetische Strahlen von Planeten und Sterne angeregt. Madame Therese, empfohlen vom berühmten Weisheitslehrer Ethelwulf Graf von Rieberdingen, macht ihren Hund mit dem Schicksal bekannt. Katzen auch gern gesehen, Hausbesuche, Pferde und vieles andere mehr, nach Absprache denkbar, gleich anrufen. Jesus befiehlt. Macht Kreuze. Daheim, auf der Straße, überall. Verstreut sie, verschenkt sie, verschickt sie. Jedes kleine Kreuz ist eine Tretmine für Satan. Das Kreuz ist die Flagge von Jesus. Pflanzt sie auf im Herzen des Feindeslands. Kreuze machen ist Seligkeit. Wer 100.000 Kreuze gemacht und verteilt hat, kommt nicht ins Fegefeuer. Schon ein kleines Kreuz macht einen Ort dämonenfrei. Lebt im Zeichen des Kreuzes und Jesus sieht euch mit Wohlgefallen. 100 Kreuze pro Tag und in 3 Jahren seid ihr all eurer Sünden ledig. Jesus kommt bald, denkt daran. Schon blasen die Trompeten der Apokalypse. Wer Kreuze macht, ist vorbereitet. Wer Kreuze macht, wird von Jesus nicht übersehen, denn da kommt der Tag des Gerichts. Kommt alle zur Cross Parade in Berlin. Zeigen wir den Satansjüngern, den Rattenfängern, die mit ihrer unchristlichen Dekadenz das geistige Leben in Deutschland verpesten, dass Jesus auch hier noch Freunde hat. Jesus befiehlt. Amen. Flugblatt der IHSV MFC in hoc signo vinces, Militante für Christus. Was tun? Telekinese, Geisterseherei, Pendelschwingerei, Numerologie, Alchemie, Tarot, Steinheilerei, Astrologie, Handlesen, Ufologie, Wahrsagerei, Schamanismus, Satanismus, neochristlicher Missionarismus, Mondsucht, anthroposophisches Hupfdolentum, kollektives Urintrinken, Turbo-Tibetanismus und all die anderen daraus abgeleiteten und kombinierten Springtänze sind die neuen alten Kennzeichen einer Antihumanität, die die Aufklärung gerne beerben will, nachdem diese es versäumt hat, ihre großartigen Versprechungen einzulösen. Das blinde Bündnis mit der Macht, das die Okkulten von vornherein suchen, weil es bei ihnen gar nicht zur Debatte steht, hat die Aufklärung ihrer moralischen Substanz ebenso gründlich beraubt wie die herkömmlichen Religionen der ihren. Der Paradigmenwechsel, der sich mit halbgaren Adaptionen der Kernphysik und ebenso halbgaren Adaptionen einer teilweise gefälschten Indianermystik Ende der 70er ankündigte, ist näher gerückt. Und die Schatten, die er vorauswirft, sind schon jetzt zum Fürchten. Man könnte meinen, Lachen sei die beste Medizin. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad richtig. Das Gelächter der Kinder, die nicht an die neuen Kleider des Kaisers glauben, weil sie sehen, dass er nackt ist, war schon immer eine der wertvollsten Waffen im Umgang mit jeder Art von Usurpatoren. Wenn aber der esoterische Nonsens die politische Sphäre bis zu einem gewissen Grad durchdrungen hat und erste Anzeichen dafür sind erkennbar, dann wird die Aufgabe um vieles schwieriger. Bei diesem Punkt angelangt wäre der politische Kampf die letzte Möglichkeit. Aufklärung ist nicht sexy. Müsste sie in den politischen Kampf um ihre Verteidigung eintreten, hätte sie denkbar schlechte Karten. Sie müsste sich bei diesem Kampf in einem starken Ausmaß auf repressive Mittel verlassen und trüge sofort den Makel des Althergebrachten an sich. Da sie selbst ein Mittel der Macht ist, würde die Erhaltung des Status quo als reiner Machterhalt von denen begriffen und vermarktet, die die Macht erst noch erlangen wollen. Repression wird also nichts nützen, Toleranz aber auch nicht. Toleranz fordern am heftigsten die ein, die sie am wenigsten interessiert. Religions-, Gewissens- und Redefreiheit ist denen ein genehmer Schlachtruf, die all das nach der Machtergreifung sofort abschaffen würden. Appeasement macht gegenüber den Okkulten genauso wenig Sinn wie gegenüber dem Rechtsextremismus. Die Fanatiker der Dummheit werden sich niemals mit einem kleinen Stück, sondern immer nur mit dem ganzen Kuchen zufrieden geben. Gerade das ist eine Kennmarke ihrer Dummheit. Es heißt also, das Gemeinwesen den kommenden Inquisiteuren auszuliefern, wenn man ihren Rufen nach Redefreiheit Glauben schenkt und sie gewähren lässt. Dass die Vernunft letztendlich wie in einem mythischen Kampf zwischen Gut und Böse endgültig die Oberhand behalten möge, ist selbst ein irrationaler Wunsch. Die erwachsenere Hoffnung, dass die Vernunft im Durchschnitt den längeren Atem hat, dass die Versuchung durch das vernünftige Denken für Menschen letztendlich unwiderstehlich ist, ist nicht grundsätzlich verkehrt, aber weil sie so wenige Indizien für sich in Anspruch nehmen kann, wirkt sie auch sehr schwach. Immerhin ist sie nicht vollends widerlegt, weil niemand die Zukunft kennt. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke, Markus. Wir haben jetzt noch circa eine halbe Stunde Zeit, bis so der normale Hausbarbetrieb hier losgeht. Also immer mehr Leute wahrscheinlich reinströmen und dann der Lärm auch wieder zunimmt. Was uns wichtig war, ist, dass auf jeden Fall noch Diskussion, Austausch über eigene Strategien im Umgang mit dem mehr oder weniger gefährlichen Quatsch oder auch der Austausch eigener wahrer Geschichten auf jeden Fall auch noch Raum hat. Von daher wäre da jetzt Zeit für. Vielleicht können wir damit anfangen, wenn es Kommentare, Rückfragen direkt jetzt an Markus gibt, dass wir das zuerst und dann, was euch sonst einfällt, was ihr wichtig findet.
Ja, ich wollte das Kurzbeurteilung vom Buch hier erlauben. Ich habe es schon mal eingelesen, aber nicht ganz. Und so wie du es vorher auch eingeleitet hast, hast du das schon aus Sprachgefühl rausgeschrieben. Also ich würde es jetzt als relativ polemisch bezeichnen, was du uns auch zum Teil ja vorgelesen hast. Eine konkrete Frage wäre auch aus der eigenen Erfahrung raus, mit der Methode Hellinger. Das ist ja für viele Leute wahrscheinlich bekannt. Das ist ja in der Esoterik-Szene wohl ziemlich angesehen, mit der Methode Hellinger, Familienaufstellung oder persönliche Aufstellung zu machen. Findest du dazu nur kurz was erzählen?
Also, die Hellinger-Methode, soweit ich sie verstehe, ist halt genau. Erfüllt halt genau das eines der Kriterien, von denen ich vorhin gesprochen habe, Muster zu errichten, in denen der Patient, der Proband, wie immer man es nennen will, der Klient, eine Bedeutung erst hineinlegt. Die in die richtigen Bahnen zu bewegen, ist das Handwerk jedes mehr oder minder geschickten Kursleiters, Gurus, wenn man so will. Und das kann, ich möchte gar nicht abstreiten, dass das in Einzelfällen sinnvoll sein kann. Wenn ich mir allerdings die Querverbindungen von Hellinger in die rechte Szene, seine Sprüche über unabwendbares Schicksal, die Unglücksfälle, die es im Zusammenhang mit seiner Methode doch wohl gegeben hat, ansehe, dann habe ich davor eigentlich, ich habe nicht richtig Angst. Es ist nur so, dass ich sehe, dass hier sich Leute jemand ausliefern, dessen Wertungen und Haltungen ich absolut nicht teile und für gefährlich halte. Es hängt zu sehr, diese Methode hängt zu sehr von dem ab, der sie praktiziert. Das ist mir unheimlich.
Also in Tübingen ist es seit 2 Jahren so, dass regelmäßig im Mai die sogenannte germanische neue Medizin auftaucht. Die sind ja relativ schnell erkennbar antisemitisch, völkisch und ziemlich tödlich, weil ihr medizinisches Konzept beruht ganz kurz zusammengefasst darauf, dass man halt alle möglichen Krankheiten schlicht und ergreifend ausheilen lassen soll, was dann halt auch inzwischen schon mehrere Dutzend Menschen umgebracht hat. Es ist halt immer so die Frage, das ist ein Massenaufmarsch, aber der stellt sich selbst relativ lächerlich dar. Und es ist auch so, dass halt die Leute, die verteilen auch viele Flugblätter und so, die auch kaum annehmen. Und also jetzt die normale Tübinger Bevölkerung das auch zum größten Teil ignoriert. Sollte man, also gerade wenn die solche Aufmärsche machen und dann halt auch tatsächlich halt auch niemanden finden, an den sie sich wirklich wenden, sondern das halt bloß für sich halt quasi ihr Aufmarschritual dann durchziehen. Sollte man sie dann teilweise ignorieren, versuchen ins Lächerliche zu ziehen oder aktiv dagegen steuern? Also gibt man denen nicht noch mehr quasi Akzeptanz oder Aufmerksamkeit, als ihnen eigentlich gebührt?
Das ist im Grunde die 1-Million-Dollar-Frage von antifaschistischem Widerstand überhaupt. Das sind medizinische Faschisten, die sind gefährlich, sie haben Leute in den Tod getrieben, das ist absolut unwiderlegbar. Und siehe, der Meister, wie heißt er noch, Rilke, Gerhard Hamer, ist von einem Sendungsbewusstsein getragen, das einen nur grausen kann. Die sind brandgefährlich. Soll man sich ihnen in Form von einer Blockade entgegenstellen? Soll man eher über sie aufklären? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erstaunlich ist für mich, dass ja jetzt wirklich bei diesen Aufmärschen nicht irgendwelche Stiefelfaschisten auflaufen, sondern es sind wirklich Leute, die glauben, damit ein Allheilmittel gegen die Gefahr der Krankheit gefunden zu haben. Und das ist... Ich kann die Frage nicht schlüssig beantworten. Ne? Also die mal an eine Grenze prallen zu lassen, wo sie nicht weiterkommen, trotz Genehmigung und allen möglichen politischen Querverbindungen und so weiter, wäre vielleicht schon mal interessant. Ja? Was würde passieren, wenn sie blockiert werden auf der Neckarbrücke oder sonst wo? Was würde passieren? Aber Ob das zweckmäßig in unserem Sinne ist, weiß ich nicht.
Anne? Gerade diese Äußerung zeigt, wie sehr man aber nicht in die gleichen Strukturen verfallen darf. Ich habe bisher auch noch Bekannte reingelesen in diese Hamerschen Theorien. Typischerweise, da hat jemand einen Ansatz gefunden, hält für das Ei des Kolumbus, so Sachen kann man dutzendweise lesen, wenn man es verabsolutiert, ist es gefährlich, für genauso schädlich halte ich es aber auch, sofort jedes Nachforschen in die Richtung zu unterbinden. Die Schulmedizin hat schon genauso viel Schaden angerichtet, man muss überall nach dem suchen, was Wahres dran ist, und das andere versuchen auszusondern. Genau das ist der aufklärerische Ansatz, in was diese unsägliche Geschichte mit der neuen germanischen Medizin angeht, habe ich mit mehreren Anhängern dieser Theorie diskutiert und die sind alle entsetzt, dass er diesen Namen gewählt hat, wollen ihn zum Teil davon abbringen, schaffen es nicht, weil er zu stur ist, weil er auch von einer Art Trotzhaltung erfüllt ist. Aber deswegen muss die Theorie als solche nicht rassistisch sein. Man müsste da gerade von einem aufklärerischen Standpunkt aus sehr scharf zu trennen versuchen. Das ist eine, was mir gerade bei diesem Beispiel wichtig ist. Und das andere, was Sie gesagt haben, von der esoterischen Tendenzen als Versuch, Menschen mit kapitalistischen Entwicklungen zu versöhnen, sie darüber zu beschwichtigen. Da fällt mir noch was ein, was mir seit 20 Jahren immer unheimlicher wird, nämlich dieses überall auftauchende Gerede, man müsse loslassen, man müsse alles loslassen. Und jetzt haben wir allmählich eine Gesellschaft, in der von den Menschen erwartet wird, körperlich, geistig und seelisch zu Nomaden zu werden.
Hattest du dich gemeldet?
Ich glaube halt, also auch wenn man sich in den Foren von der germanischen neuen Medizin das durchstellt, das ist halt eher so, es geht ums Marketing. Also die sind tatsächlich teilweise ziemlich nicht so glücklich, dass der sich so oftmals antisemit geoutet hat. Aber es ist halt doch so, dass die halt eher Angst haben, dass man Leute da abschreckt und halt quasi von ihren Heilmitteln fernhält. Und es geht weniger darum, dass die jetzt große Probleme haben, wie der sich ausrichtet. Weil die haben, er hat einfach den Schritt vollzogen, der eigentlich schon immer drin war, nämlich seine Verschwörungstheorien. Dass nämlich halt alle hinter ihm her sind und dass halt das Pharmakartell alles kontrolliert und verhindert und von dieser strukturellen Verschwörung hin zum Antisemitismus, der halt auch immer eine Verschwörung beinhaltet, dann war halt der Schritt relativ klein. Einige von seinen Anhängern haben diesen Schritt halt nicht nachvollzogen und nicht mitgemacht, distanzieren sich aber auch nicht groß von ihnen. Und wenn man so in den Foren guckt, ist es geht halt eher darum, dass es halt sich dann nicht mehr besonders gut verkauft, wenn es zufällig auftritt.
Ich würde gerne nochmal zu der Anfangsfrage zurückgehen, der Unterschied zwischen Religion und Esoterik. Gibt es für dich einen Unterschied oder was ist für dich der Unterschied?
Ideologisch oder praktisch?
Ideologisch.
Grundsätzlich nein. Also es ist die Art und Weise, der Geschmack, in der das auftritt, die Aufmachung und wie ich in dem Buch eben, wie ich auch las, diese, wie soll man sagen, die Kirchen, die klassischen Kirchen, sind natürlich bestrebt, die herberen ideologischen Bestandteile zu dämpfen. Und da findet man ja genug in der Bibel. Und Liebe, Freundschaft, Toleranz etc. etc. Nächstenliebe zu predigen, was, wie ich ja auch gesagt habe, keine Sekunde hält, wenn es ernsthaft in Konflikt gerät. Und es ist halt, wie soll man sagen, Das Interessante an Kulten, Religionen ist ja, dass sie durch Selbstperpetuierung an Respektierlichkeit gewinnen. 2000 Jahre Vatikan, ja, der trägt sich selbst durch sein Alter. Und das ein ähnliches Phänomen, wenn auch in Anfängen, sehe ich in der Anthroposophie. Und die müssen halt nur älter und größer werden und sind halt Kirchen wie alle anderen auch.
Ja, Ja, gleichzeitig hast du ja auch Kritik am puren Rationalismus.
Ja.
Also vertrittst du eine gewisse Religiosität oder...
Es gibt Grenzen der Durchdringung, der rationalen Durchdringung der Welt. Und davon bin ich überzeugt, das ist, wenn ihr so wollt, mein Glaube. Machbarkeitswahn, wie wir ihn in sich rationalistisch gebenden Regimen, wie in der Sowjetunion, wie in China und so weiter hatten, bis zu absolut wahnsinnigen Großprojekten, diese Damm-Geschichte in China ist ja nur ein Ausläufer dessen, was in den 50ern, 60ern von Mao angedacht wurde.
In Europa, da wollte das ganze Mittelmeer stehen.
Ja, lauter so mit Atombomben wollten sie Bergbau betreiben und was weiß ich nicht alles. Man muss halt erstens wissen, natürlich ist Rationalität, die sich ganz klar, kalt und vollkommen voraussetzungslos gibt, ist für mich ja schon mal von vornherein verdächtig. Erstens ist sie ein historisch begründetes und gesellschaftlich begründeter Auswuchs der bürgerlichen Gesellschaft. Zweitens hat sie natürlich mit allgemeinmenschlichen Antrieben, Affekten und anderen Dingen zu tun und kann deswegen nicht vollkommen abgehoben von solchen Sachen gesehen werden. Das ist ja genau das, was Adorno seinerzeit, wie ich finde, so gut rausgearbeitet hat, Adorno und Horkheimer. Es gibt diese Grenze und sich dieser Grenze bewusst zu werden, ob das eine Form von Spiritualität ist, weiß ich nicht, aber es ist ein